Heute in CT-Uplink schaffen wir die Störerhaftung ab. Wir haben uns Handys angeschaut, die man mit zwei SIM-Karten betreiben kann. Und wir spielen alte Spiele auf einem neuen Raspi. Bis gleich.
CT-Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir sprechen heute über die CT 12. Das mache ich heute gemeinsam mit
Hannes Schirler,
Jan-Kino Jansen, ich habe auch eine CT übrigens.
Und Holger Bleich, ich habe keine CT, ich habe nur einen kleinen Zettel.
Ich habe eine Büroklammer.
Ja, über die Büroklammer wird es auch gleich gehen, die ist gar nicht so ein kleines Detail. Ja, wir sind wieder da, wir sind zurück aus dem Urlaub, Holger. Genau, Holger
du,
und
ich. Du machst das wirklich, du fängst mit unserem Urlaub an.
Holger und ich waren nämlich zusammen im Urlaub. Ja, es gibt eine Anekdote, die zu unserer Geschichte führt. Und die ist nämlich in jedem, wir waren wandern, wir waren wirklich richtig schön wandern auf Kreta. Und in jedem Hostel, in jedem Restaurant, überall gab es kostenlos WLAN zu benutzen. Und das ist in Deutschland ja eigentlich überhaupt nicht so.
Auch ohne Anmeldung vor allem, ne?
Ja, also einfach, naja, es gab ein Standardpasswort, was draußen im Fenster hing immer.
Ah ja,
was,
okay.
Genau. Was sie da nutzen konnte.
Genau, man konnte eigentlich immer relativ leicht ins WLAN und das ist ja in Deutschland nicht so, aufgrund der Störerhaftung, und die wird jetzt abgeschafft oder soll abgeschafft werden, Holger. Ist das so richtig? Habe ich das richtig gesagt?
Da lacht er. Nein, das hast du völlig falsch verstanden. Du plapperst die große Koalitions, das große Koalitionsgerede und die Wünsche nach. Nee, wird nicht abgeschafft. Also sie sollte abgeschafft werden. Das ist eigentlich auch das große Ziel der Großen Koalition gewesen. Das steht auch so im Koalitionsvertrag. Aber dann haben sie doch wieder im letzten Jahr einen massiven Rückzieher gemacht und haben gesagt, wer ein WLAN betreibt, der kann aus der Haftung dafür unter Umständen rauskommen, wenn er eine Seite vorschaltet, also so wie man es im Hotel kennt, die Leute identifiziert und das irgendwie auf irgendeine Weise, die sie nicht näher spezifiziert haben, verschlüsselt. Damit ist natürlich überhaupt keine Abschaffung in Sicht, weil das ist völlig praxisfern. Du kannst natürlich kein offenes WLAN betreiben, wenn du es quasi schließen musst.
Und dann also kannst jeden du nochmal erklären, öffnen. Also man muss eine Seite vorschalten?
Genau, und mit einer Rechtsbelehrung und dass die Leute einverstanden sind und so weiter. Mhm. Und du sollst aber natürlich auch dann noch Passwörter rausgeben, und es war nicht so ganz klar, ob das jetzt individuelle Passwörter sein sollen oder nicht. Also es waren alles so diese Regelungen, die man aus dem Hotel kommt. Aber es läuft halt immer darauf raus, du sollst wissen, wer dein WLAN benutzt. Du sollst ihn kennen irgendwie, so dass du ihn hinterher dann ja, in die Haftung nehmen kannst. Und das ist ja genau das, was eben nicht sein soll. Und da haben sich jetzt eines Besseren besonnen. Anfang März haben ja alle Netzpolitiker, vor allem der SPD, geschrien, jetzt wird alles gut, wir schaffen die Störerhaftung doch ab. Und es gibt keine Vorschaltseiten und keine Verschlüsselungsverpflichtung. Das ist auch so. Darf ich einmal kurz ausholen oder wird es dann zu lang? Ich muss ja einmal ganz kurz auf die Rechtslage bis jetzt hinweisen.
Ja, genau. Also Dann erzähl doch erstmal, wo kommen wir her?
Ich erzähl mal ganz kurz. Also, es gibt europaweit und eine sogenannte Haftungsprivilegierung. Das heißt, Leute, Provider sind von der Haftung befreit, wenn sie Daten durchleiten, die sie nicht kennen und die Nutzer nicht kennen. Also das gilt zum Beispiel für die Telekom, für 1&1, für Kabel Deutschland, Vodafone und so weiter.
Also wenn ich einen Film runterlade, illegal, dann sagt die Telekom, damit haben wir nichts
zu tun. Genau, damit haben wir nichts zu tun, wir leiten das nur durch. Das umfasst sogar auch kurzes Zwischenspeichern, das steht auch im Gesetz drin. Das ist das Telemediengesetz, was es in Deutschland regelt, Paragraph 8, das ist der entscheidende Paragraph jetzt auch hier bei der Störerhaftung. Und das steht da drin und das war halt nie klar. Da gibt es unterschiedliche Rechtsprechungen, aber tendenziell die Rechtsprechung, dass es für private WLANs und Nebengewerbliche, wie wenn du eine Pension oder ein Hotel betreibst, nicht gilt. Da bist du trotzdem in der Haftung.
Obwohl
du eigentlich das Gleiche machst, genau. Du öffnest dein WLAN, du sollst idealerweise nicht wissen, wer das überhaupt benutzt. Der geht rein, ist Gast und geht wieder raus und nutzt das halt so lange.
Die Provider kennen doch ihre Kunden.
Die Provider kennen ihre Kunden und können sie unter Umständen auch identifizieren, ja. Aber dazu können sie nicht verpflichtet werden.
Okay.
Ne? Das ist eben genau das, was im Gesetz steht. Und dann gibt es zwei verschiedene Arten der Haftung. Das eine ist die Haftung auf Unterlassung. Das heißt, da ist jemand, der sagt, da hat mich jemand in meinem Recht verletzt, zum Beispiel eben das häufigste Beispiel Urheberrecht. Und wenn ihr den nicht findet, dann sorgt dafür, dass der das nie wieder tun kann.
Okay, ja? Das heißt,
das ist die Unterlassung.
Ich habe einen illegalen Film heruntergeladen und jetzt sagt das,
dann kommt
das
jemand,
Studio und sagt, genau. du musst dafür sorgen, dass er nie wieder.
Dass das nie wieder passiert.
Dass das nie wieder passiert. Für den Film oder generell?
Ja, das kommt darauf an, wie weit so eine Unterlassenserklärung dann abgefasst ist. Also meistens nur für den Film. Und auch nur für einen bestimmten Weg
des Downloads. Wie soll das denn gehen?
Das heißt de facto, dass du dein WLAN dann zu schließen musst, ne? Weil du kannst es ja sonst nicht sichern. Das ist ja genau das Problem. Und du haftest halt für das, was deine Nutzer machen. Ja, so weit, so gut. Und es war immer, das ist der ganze Knackpunkt in dieser Diskussion, gilt das neue Gesetz, was jetzt kommt. Das ist nämlich einfach nur ein neuer Absatz in diesem Paragraphen 8 des Telemediengesetzes. Da steht klipp und klar drin, alles, was diese Haftungsbefreiung für die kommerziellen Provider gilt ab jetzt auch für WLAN-Betreiber, die nebenkommerziell sind oder privat. Das heißt, es gilt für uns alle, jeden, der eine Fritzbox zu Hause hat. Gilt genau das gleiche Haftungsprivileg wie für die Großen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, worum sich jetzt alle Juristen streiten, gilt das auch für diese Unterlassungsansprüche.
Für was? Also du hast gesagt, es gibt zum einen die Unterlassungserklärung, und das andere war nochmal?
Also das andere ist Schadensersatz. Und das ist gerichtlich geklärt vom BGH. Also du kannst, diese Schörerhaftung erstreckt sich nicht auf Schadensersatz. Das heißt, wenn jetzt ein Filmstudio kommt, kann es nicht irgendwie sagen, wir wollen aber noch 5.000 Euro, weil das passiert ist. Oder
das
so.
Ist aber Schaden. Auch jetzt, ist das auch jetzt,
das ist schon, jetzt
so?
Schon so?
Das heißt, ich kann nicht belangt werden für den Schaden.
Genau.
Bloß weil ich ein WLAN im Café.
Für den Schaden kann nicht der Störer belangt werden, sondern nur der tatsächliche Täter.
Aber die Unterlassung kann.
Die Unterlassung kann von jedem verlangt werden.
Und das ist aber weiterhin jetzt auch mit dem neuen Gesetz wahrscheinlich unklar.
Das ist völlig unklar. Das haben sie eben überhaupt nicht geklärt. Und jetzt kommt der größte Witz. Es wurde von vornherein im letzten halben Jahr ständig gesagt, ihr müsst klipp und klar reinschreiben in das Gesetz, das gilt auch für Unterlassungsansprüche. Auch die können nicht mehr durchgesetzt werden. So sollte es sein. Und das gab eigentlich einen Absatz 4 in dem Entwurf, der wurde aber wieder gestrichen, wo genau das drin stand. Warum der gestrichen wurde, weiß im Moment kein Mensch. Es ist nur so, dass es steht noch in der Begründung zum Gesetz. Der Gesetzgeber macht auch immer eine Begründung. In der Begründung steht das drin, gilt auch für Unterlassungsansprüche. Dann sagen die, das reicht doch. Es stimmt aber nicht, weil es gibt genügend Beispiele, zum Beispiel, wo der Bundesgerichtshof, der BGH, sagt, ist egal, was der Gesetzgeber in der Begründung sagt, es gilt das Gesetz. Es gilt nicht seine Begründung dazu, sondern es gilt das Gesetz. Das heißt in der Praxis, wir haben weiter Rechtsunsicherheit.
Und wer profitiert davon, das da nicht in den Gesetzestext reinzuschreiben? Also was ist so, gibt's da Theorien irgendwie?
Ja, die Theorie ist ganz klar, das ist die Urheberrechtslobby, ne? Insbesondere die Musikindustrie und die Filmindustrie, die sagen, das ist so quasi so ein Hintertürchen. Jetzt wird es halt weiter so sein, dass die Gerichte entscheiden, mal so, bis es wieder...
Also sie möchten das Recht haben, sozusagen das abzuklemmen, wenn einer die ganze Zeit...
Genau.
Filme, Musik runterlädt, dann müssen die das Recht haben, okay.
Das wäre ja noch in Ordnung. Da hätte wahrscheinlich auch niemand was dagegen. Aber wir haben halt in Deutschland den absoluten Sonderfall, dass, wenn jemand von dir verlangt, das jetzt zu unterlassen, dann ist es ja nicht umsonst. Sondern wenn er das macht, dann beauftragt er einen Anwalt und dann geht es halt, dann kommt die Abmahnung und das geht dann halt in die 1.000 Euro. Das ist in anderen Ländern nicht so.
Da gibt es ja ganze Kanzleien, die nur davon leben.
Genau, die das massenhaft machen.
Und die leben quasi nicht nur von dem Teil Schadenersatzforderungen, sondern eben Unterlassungserklären. Das ist dieses Abmahnen.
Genau, die leben von den Gebühren, die sie da verlangen können. Die sind zwar jetzt gedeckelt, mit einem neuen Missbrauchsgesetz, funktioniert aber in der Praxis auch nicht.
Und davon hat das Filmstudio was, also vom Geld her wahrscheinlich jetzt das relativ wenig, aber es geht nur um Einschüchtern.
Bei denen geht es um Einschüchterung und Abschreckung, aber die Anwälte verdienen halt damit. Solange die damit so viel Geld verdienen können, wird es solche Massenabmahnungen noch weiter geben, logischerweise. Klar.
Aber was ich jetzt nicht ganz verstehe daran, also wenn ich jetzt ein WLAN habe und da irgendwie so einen Gastaccount anmache oder so, der aber gar nicht genutzt wird und die ganze Zeit nur Sachen runterlade und so, BitTorrent gib ihm, dann kann ich doch immer sagen, war ich nicht. Mhm. Also das verstehe ich irgendwie schon auch von der...
Genau. Seite. Genau, das ist das große Problem. Die andere Seite sagt halt, es entsteht ansonsten ein Vakuum. Mhm. Es muss irgendjemand belangt werden können. Also entweder, wenn der sagt, er kennt den Täter nicht, weil er es eben nicht protokolliert, wer das Netz genutzt hat, dann ist er eben selber dran. Er muss halt dafür sorgen, dass es aufhört. Es gibt noch ein kleines Hintertürchen, noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es Klarheit gibt. Es ist nämlich noch ein Verfahren beim Europäischen Gerichtshof anhängig im Moment. Da hat der Europäische Generalanwalt, der normalerweise Empfehlungen gibt und die Sachen prüft, schon gesagt, es kann nicht sein, spezifisch jetzt auch auf die deutsche Situation, dass bei Unterlassungsforderungen und Unterlassungsbegehren Anwaltsgebühren entstehen. Die müssen für den Abgemahnten kostenfrei sein. Und das ist so, dass ich in mehr als 80% der Fällen an diese Empfehlungen, die so ein Generalanwalt gibt, das Gericht dann schlussendlich bei seiner Entscheidung auch hält und die Entscheidung kommt noch in diesem Sommer. Das Gesetz soll im Herbst in Kraft treten, also unser neuer Absatz 3 im Telemediengesetz, der nichts ändern würde dann.
Du meintest jetzt, da muss irgendjemand für belangt werden. Also das ist ja bei anderen Straftaten auch nicht der Fall, dass man sagt, na, dann müssen wir halt irgendjemand rankriegen, der irgendwie was damit zu tun hat.
Naja, muss irgendjemand dafür sorgen können, dass die Rechtsverletzung in Zukunft aufhört. Das ist die Argumentation.
Es geht ja, aber das, wie gesagt, das ist ja bei anderen Straftaten auch nicht der Fall, sondern dann ist es halt, manche Straftaten sind halt schwer aufzuklären, ne? Und haben halt eine.
Du redest von was anderem, du redest von Strafrecht. Wir sind hier im Zivilrecht. Ne? Also das ist was ganz anderes. Es geht hier auch nicht um Strafen. Ja. Es geht hier um Anwaltsgebühren und eventuell um Schadensersatzforderungen und um Unterlassungsforderungen. Mhm. Das ist keine Strafe, die jemand zahlt. Im Gegenteil. Also diese Abmahnung ist ja eigentlich dazu gedacht, toll, ich kann einen Anwalt beauftragen und kann im direkten Wege jemand anderen sagen, du verletzt mein Recht, bitte lass das in Zukunft, ohne dass ich dafür vor ein Gericht ziehen muss. Das soll ja eigentlich dazu da sein, um Kosten zu sparen. Aber das Gegenteil ist natürlich der Fall, wenn es massenhaft
ist. Aber sag doch nochmal, ihr habt ja jetzt gerade, oder wir kennen ja alle solche Länder, in denen es überall WLAN gibt und man kriegt einfach nur eine Seite, hier wollen Sie das WLAN benutzen, kriegt man irgendwie eine Werbeanzeige, drückt okay, fertig. Wie funktioniert das denn in den Ländern? Weil da kann es ja eigentlich de facto keine Urheberrechtsabmahnung geben, weil alle Leute sagen, nee, war ich nicht, weil ich habe ein freies WLAN.
So ist es.
Ah ja, okay. Ja. Also das ist ein deutsches Phänomen.
Das wird da toleriert, ja. Genau. Ah ja, okay. Das ist auch nach europäischem Recht nicht zwingend erforderlich, wie das in Deutschland läuft.
Also in den Ländern ist es dann wirklich nur, wenn du so Peer-to-Peer-Sachen benutzt wie BitTorrent, wenn sie dich auf frischer Tat ertappen, wenn sie sozusagen...
Wenn sie des Täters habhaft werden, genau.
Es gibt
diese Störerhaftung nicht, diese Mithaftung für jemanden, der durchleitet.
Das ist vielleicht nochmal wichtig, dass man das sagt. Die Störerhaftung ist ja nicht der einzige Hebel, den die Industrie hat, um Leute zu... habhaft zu werden, die ihre Inhalte herunterladen, sondern es gibt ja immer noch die Möglichkeit, bei verschiedenen Techniken eben über die Technik dann eine IP-Adresse rauszubekommen und dann kannst du ja wohl auch...
Naja, aber du kommst halt immer nur bis zum Anschluss.
Nee, wollte ich auch gerade sagen.
Und dann hast du immer noch den WLAN-Betreiber. Aber also es würde de facto heißen, dass die Musikindustrie oder die Filmindustrie eigentlich nicht mehr verfolgen, nicht mehr das eindämmen könnte, was da passiert.
Genau. Allerdings muss man auch sagen, dass das Problem schon wesentlich geringer geworden ist in den letzten 3 Jahren, weil es hat sich jetzt wirklich bis zu den auch unbedarfteren Nutzern rumgesprochen, dass man Tauschbörsen.
Du, es liegt aber vor allem daran, dass die legalen Sachen wie Netflix und so weiter und Amazon Prime oder was, die sind bezahlbar und die sind vom Komfort toll.
Und auch bei Spielen, es gibt Steam, das funktioniert. Früher war das halt immer ein Krampf. Und es gibt
Steam-Sales, wo du irgendwie ein Spiel für 5 Euro kaufen kannst. Ja, und das sagen ja alle, dass diese Raubkopien, die kommen nicht zustande, weil die Leute gerne Raubkopien haben, sondern weil ihnen die Industrie kein ordentliches Angebot macht. Bei Raubkopien kriege ich Untertitel, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Serien gucke. Ich kriege die ganz aktuell.
Auch und bei Musik.
Es gibt halt noch ein neues Problem und das sind im Moment echt schon einige Abmahnungen, die man so sieht. Das ist Popcorn-Time zum Beispiel. Ne? Also die ganzen Streaming-Clients, die aussehen wie Streaming-Clients, also so ein bisschen sich gerieren wie Netflix oder so. Ne?
Einen auf seriös machen.
Genau, und dann aber im Hintergrund wirklich auch Sachen hochladen. Das geht ja immer nur ums Hochladen, weil sie im Hintergrund eben doch Torrent
nutzen. Ja gut, aber da können sie ja dann die Betreiber basten. Ich meine, das können sie ja immer noch. Also wenn du so einen Server betreibst, der...
Nein, es geht nicht um Server. Es geht, Popcorn Time ist, da geht es, das ist ein Torrent-Client, naja, der aber im Vordergrund schon den Stream, den er empfängt, schon abspielt.
Aber dann können Sie auf jeden Fall an die Betreiber, können Sie versuchen,
da gibt
die
es Betreiber. Keinen Betreiber. Das ist, du nutzt genauso ein Peer-to-Peer-Netz.
Naja, gut, aber es gibt ja jemanden, der die Infrastruktur, der diese Startseite und so erstellt.
Das stimmt, klar.
Und da denke ich, sind die Strafverfolger garantiert denen auf der Spur, denke ich.
Und da kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, was nämlich weiterhin, oder was laut EuGH gehen soll, weiterhin, sind Netzsperren. Das hat auch der Generalanwalt gesagt, nicht betroffen, also auch von der unklaren Unterlassungsverpflichtungslage sind Netzsperren. Das kann auch auf haftungsprivilegierte Provider zutreffen.
Das heißt Netzsperren, das heißt wenn ich häufig was runterlade, dass die meinen Anschluss irgendwann sperren? Oder was heißt
Nein. Ich meine Websperren eigentlich. Das heißt, dass bestimmte Webseiten nicht mehr durchgeleitet werden.
Okay.
Also dann ist natürlich die Frage, wie ist das, wenn sowas mal einen kleinen privaten WLAN-Betreiber betrifft, wenn der plötzlich so eine Websperre aufgebombt bekommt, ist auch völlig unklar. Aber da sind wir so weit in der Zukunft.
Naja,
aber
auch
nicht, dass das jemals passiert.
Vor allem stell dir mal vor, McDonald's hat irgendwelche WLANs kostenlos und Burger King sagt, und schickt da irgendwelche Leute mit Laptops hin, die die ganze Zeit Scheiße bauen haben mit dem WLAN.
Ja.
Ich meine, das ist ja ein Szenario, was man sich durchaus vorstellen kann.
Das
ist übrigens
auch nochmal zum Thema Strafrecht. Das sollte man auch mal wieder dazu sagen. Unbenommen von den ganzen Dingen ist das Strafrecht. Das heißt, wenn jemand, deswegen hast du immer noch eine Gefahr, wenn du dein WLAN komplett öffnest. Wenn jemand dein WLAN nutzt, um zum Beispiel kinderpornografisches Material abzusondern oder hochzuladen, dann spürt die Spur eben trotzdem erstmal zum WLAN, zum Anschlussinhaber.
Ist das in anderen Ländern auch so?
Na klar, das ist
überall
so. Ja. Und die Gefahr gibt es überall. Also es gibt, je nachdem, wie intensiv verfolgt wird, also in England gibt es genügend Fälle, wo Leute wirklich um ihre ganze berufliche und private Existenz gebracht wurden, weil sie eben fälschlich in den Verdacht gekommen sind.
Nochmal kurz zu den ausländischen Hotspots. Also die Angst ist ja jetzt eigentlich immer, dass das dann wieder sonst wie hochgeht mit den illegalen Film-Downloads und so weiter. Aber man hat ja die Beispiele im Ausland, da würde man ja an der Statistik sehen, ob es so ist. Ist es denn so, dass in Deutschland so viel weniger solche Downloads stattfinden als im europäischen Ausland mit solchen offenen Hotspots?
Nein, ist überhaupt nicht so. Also da gibt es keine signifikanten Unterschiede.
German Angst.
Also ist die Angst unbegründet, beziehungsweise die vielleicht auch... dieser Kontrollverlust ist es wahrscheinlich eher, wofür die Angst haben, ne?
Ja.
Also ich versuche jetzt nochmal zusammenzufassen, weil es ja doch sehr, sehr kompliziert ist. Also es gab jetzt den Vorstoß, oder es gibt den Vorstoß und die Störerhaftung in Anführungsstrichen abzuschaffen. Das ist ein Gesetzentwurf, der jetzt gerade auch verlesen wird und dann irgendwann im Sommer, meintest du, dann auch
ja, im Herbst
kommen. Dann kommen wird. Und wenn er jetzt so kommt, wie wovon auszugehen ist, wird er eigentlich gar nicht so viel ändern, weil bei den Details ja eben immer noch unklar ist. Und die Hoffnung ist aber trotzdem, dass wir es eben über Rechtsprechung und so hinbekommen, dass diese Abmahnwellen, vor allem diese kostenpflichtigen Abmahnwellen, dass man immer Geld gleich bezahlen wird, trotzdem irgendwie schaffen, dass das aufhören könnte. Das ist eine Hoffnung. Das würde aber auch bedeuten, dass die Filmindustrie eigentlich nicht mehr so eine richtige Handhabe hätte, gegen Leute vorzugehen, die illegale Inhalte herunterladen.
Das ist unklar. Also so wie im Moment, so wie jetzt die Lage ist, ist es wahrscheinlicher, dass die schon einen Unterlassungsanspruch haben. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass sie dafür kein Geld mehr verlangen können. Und dann fällt die Motivation für die Rechtsanwälte weg und dann werden sie halt, dann müssen sie wahrscheinlich ihre eigenen Rechtsabteilungen bemühen, um abzumahnen.
Das heißt, es kostet die Kosten müssen dann halt auch eben die Filmindustrie tragen.
Genau. Wollen wir noch einmal dazu sagen, dass das Gesetz heute verabschiedet wird?
Genau, also wir haben ja heute Donnerstag und heute
ungewöhnlich früh, wir zeichnen heute ungewöhnlich früh auf.
Gerade 9 Uhr.
Genau.
Auch am Donnerstag.
Deswegen sind wir auch alle so früh.
Aber die Große Koalition hat eine große Mehrheit und wenn die das heute nicht durchwinken, das würde schon überaus verwundern, das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber es könnte sein, dass sie dann noch das anpassen, also diesen Passus,
Das ist ein Kompromiss, der ist so intensiv ausgehandelt worden jetzt in den letzten 4 Wochen, dass da wird sich nichts mehr ändern. Zumal die SPD, die die treibende Kraft war, muss man echt sagen, dass sie dass reinkommt, dass es auch für Unterlassungen gilt. Die haben gesagt, dass offensichtlich es reicht, wenn es in der Begründung steht. Das haben sie auch nochmal so gesagt. Und deswegen wird sich auch nichts mehr ändern. Es reicht halt nicht, wenn es in der Begründung steht, aber sind sich alle Juristen einig.
Also das heißt, wir müssen trotzdem weiter auf Heise Online lesen, ein bisschen verfolgen, wie es weitergeht und dich wahrscheinlich auch nochmal oder Jörg Heidrich, der bei uns das Thema auch öfters mal macht, einladen und der hat auch online eine ganz gute Analyse geschrieben auf Heise Online. Ich zeige es nochmal gerade rein, die ist jetzt gerade am 1.6. findet ihr, wenn ihr nach Ende der Störerhaftung sucht. Und wir werden auch die nächsten Wochen, glaube ich, da intensiv drüber schreiben. Wahrscheinlich auch noch mal den einen oder anderen Kommentar oder so.
Also wir bleiben auf jeden Fall im Heft und online am Ball, klar.
Gut.
Wollen wir den Providern mal ein Schnippchen schlagen?
Genau, dann lass uns doch mal von den Providern zu den, eher in Richtung Mobilfunk
Smartphone
gehen.
Ja, aber bei mir geht es auch um Provider. Manchmal sogar die gleichen, wahrscheinlich wie bei... Okay.
Ja, vor allem das, was im Handy ja dafür zuständig ist, dass du eben telefonieren, surfen auch kannst und alles. Nämlich die SIM-Karte.
Und komm, du, geh du Hannes, mal mit deinem S7, ey.
Und du, Hannes, hast dir Smartphones angeguckt, die eben mit zwei SIM-Karten betrieben werden können.
Ja, genau.
Das ist ja, also ich habe ja auch viel Handys getestet und ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist was im Ausland unheimlich populär ist, auch in Asien und so. Aber in Deutschland irgendwie doch noch recht selten und jetzt kommen die irgendwie, ne?
Nee.
Ganz falsch. Alles falsch gesagt. Alles
also es gibt Geräte damit und es gibt auch immer mehr. Also erstmal Dual-SIM, also genau zwei SIM-Karten, also auch zwei verschiedene Verträge. Es gibt immer mehr Geräte, die halt mal ein bisschen besser ausgestattet sind. Bislang waren es immer irgendwelche Billiggeräte oder man musste was importieren halt aus China. Und ich habe jetzt hier mal nur eine kleine Auswahl. Also das ist hier so ein Windows-Gerät sogar, das Lumia 950, das gibt es auch als Dual-SIM-Version.
Ich glaube, wir haben einen Bluescreen, oder? Siehst du das, Johannes, richtig? Hast du einen Bluescreen auch? Wir sehen hier immer nur Bluescreen. Ah, okay. Wir sehen
also vielleicht seht ihr es, vielleicht seht ihr es nicht. Wir sehen es jetzt gerade nicht.
Wir haben hier eine schöne Detailkamera, aber irgendwie hat die vorn gesponnen. Aber
genau.
Ah, jetzt sehen wir
sie. Ah, jetzt haben wir sie gerade gesehen.
Okay, also für die Zuhörer, wir haben hier, ihr seht nichts, aber die Zuschauer sehen jetzt Handys, beziehungsweise Hannes hat Arm.
Ah, da. Ja, hier. Klasse gemacht, danke Regie. ja, also das ist hier jetzt, das ist so zum Beispiel so ein High-End-Gerät, ne? Das Lumia 950. Also es gibt auch Windows-Geräte mit Dual-SIM. Und hier jetzt nochmal ein anderes aktuelles Gerät, beispielsweise das Moto G4 von Motorola. Hier ist noch ein bisschen was Exotisches von Oppo, das F1. Also das Interessante ist erstmal eigentlich, was man mit zwei SIM-Karten machen kann. Nämlich, man kann zum Beispiel zwei verschiedene Tarife benutzen. Wenn man das jetzt einfach nur im Inland benutzt, wäre beispielsweise eine Idee, einen billigen Datentarif zu holen mit richtig fetten Volumen. Also es gibt jetzt, heute habe ich gesehen, für 3-4 Euro gab es bei Mediamarkt mit so einer Gutscheinaktion und wie 3 Gigabyte LTE pro Monat über das D1-Netz für 3-4 Euro halt.
Aber mit Vertragsbindung dann.
Mit Vertragsbindung, ja, gut. Aber also man kriegt halt für sehr wenig Geld große Datentarife. Da ist dann keine Telefonie drin. Wenn man das jetzt wenn man da jetzt einen Tarif nehmen würde, wo auch noch irgendwie eine Telefonflat oder so drin wäre, dann würde das schon wieder relativ teuer werden. Aber es gibt halt als Ergänzung dazu ziemlich preiswerte Prepaid-Tarife oder Tarife mit Flatrate für 6-7 Euro oder so, wo dann wiederum aber wenig Datenvolumen drin ist. Jetzt, wenn ich ein Dual-SIM-Gerät habe, nehme ich die beiden Verträge, pack die zusammen, zahle halt irgendwie einen 10er pro Monat, habe da massig viel Datenvolumen und auch noch eine Telefon-Flatrate oder telefoniere halt für 8 oder 9 Cent halt.
Also du trickst die Provider aus, die quasi versuchen dann immer...
Genau, die meinen WLAN-Hotspot abschalten wollen.
Aber darf ich mal fragen, ich habe das noch nie gemacht, also sind beide gleichzeitig aktiv dann?
Genau, also wie die funktionieren, ist halt bei den meisten Geräten so, dass sie beide gleichzeitig erreichbar sind. Das heißt, du könntest zum Beispiel auch, wenn du ein geschäftliches und ein privates Handy hast, könntest du beide SIM-Karten einfach in ein Dual-SIM-Gerät packen. Dann kommen die geschäftlichen Anrufe kommen halt über die eine Telefonkarte und die privaten über die andere. Beim Anruf, also wenn du selber jemanden anrufst, kannst du das entweder jedes Mal festlegen oder sagen, nimm für die Kontakte die Karte und für die und die Kontakte die Karte. Bei dem Daten ist es dann so, dass man es einmal festlegen muss und dann laufen die Daten erstmal über diese eine Karte. Was auch damit zu tun hat, dass aus technischen Gründen meist nur eine Karte UMTS oder LTE benutzen kann und die andere Karte nur übers GSM-Netz läuft.
Weißt du, wofür Daten?
Was man für Daten halt, was viel zu langsam ist, aber halt zum Telefonieren und so halt absolut reicht. Oder eine andere Idee ist auch noch, wenn man oft ins Ausland fährt, wenn man halt irgendwie ständig pendelt oder sowas, hat man halt einfach die ausländische Karte gleich im Gerät drin, schaltet dann um, sobald man über die Grenze ist und muss da halt nicht Roaming benutzen.
Wir hätten es im Urlaub auch prima nutzen können.
Ja. Genau.
Einfach eine billige Prepaid-Datenkarte noch dazu packen.
Ne? Ja, es gibt ja inzwischen auch so internationale Karten, die so drauf ausgelegt sind, in möglichst vielen Ländern
günstig. Kosten aber meist ein ganzes Stück mehr, als wenn du halt einfach eine Karte dort kaufst, eine Prepaid-Karte.
Ja, stimmt. Ne?
Also das hast du drauf.
Und vor allem, also ich denke da bloß so an Messen oder so, wenn wir auf eine Messe fahren, dann haben wir die ausländische Karte, um dort eben so auch zu telefonieren. So. Aber wir wollen ja auch mit der Nummer erreichbar sein, falls irgendjemand anruft. Stimmt. Und dann bist du eben auf beiden Nummern erreichbar.
Genau, das weiß ja nicht jeder, wo du gerade dich befindest. Jetzt würde ich jetzt einfach mal zeigen hier.
Also bei mir weiß immer jeder, der mit mir auf Facebook befreundet ist, wo ich mich befinde.
So, jetzt sieht man es halbwegs hier. Also hier bei dem Moto G ist es halt so, dass hier einfach zwei SIM-Karten-Slots nebeneinander sind. Hier sind auch noch Adapter drin, falls man eine Nano-SIM-Karte hat. Die sind halt in Mikro-Größe hier, die Slots. Und daneben ist halt noch ein Slot für Micro-SD-Karten, was Besonderes ist. Es gibt nämlich auch noch so Geräte wie dieses Oppo. Die haben dann hier eine Schublade wie das iPhone. Und da sieht man jetzt nur zwei Halterungen. Und da kann man entweder zwei Nano-SIM-Karten reinstecken, hier und hier. Ich hoffe, man sieht es halbwegs, ja. Oder anstatt einer zweiten SIM halt eine Speicherkarte. Das heißt, du musst dich aber halt auch immer entscheiden, im Gegensatz zu dem Moto G, wo du halt auch beides
parallel betreiben kannst. Ach, das ist der einzige Kartenspeicher.
Genau, das ist nur ein Slot und das ist auch, ist halt auch so gerade so Trend, ne, sich das vom iPhone abzugucken und so eine Schublade reinzumachen. Und bei den Geräten ist es meistens so, dass man da halt nur eins von beiden halt machen kann.
Und die Handys haben dann auch alle diese so eine Konfigurationsoption, genau, wo ich dann sagen kann, Daten über SIM 1, genau, Telefonie über SIM 2
oder also so. Grundsätzlich ist es seit Android 5.1 integriert ins System, aber diese Menüs und wie die benannt die sind und aussehen und so,
also die habe ich ja nicht.
Die sind auch jedes Mal von dem Hersteller halt irgendwie implementiert. Ich weiß nicht genau, welche Teile dieses Dual-SIM-Funktion von Android kommen oder von Google und welche vom Hersteller. Mhm. Aber halt diese Bedienoberfläche und so, die kommt meistens vom Hersteller und unterscheidet sich dann auch in den Möglichkeiten. Beispielsweise bei Moto G gibt es da unheimlich viele Optionen. Du hast dann so einen Assistenten, der dich durchführt, dann gibt es verschiedene Profile. Du kannst halt zum Beispiel ihn auch automatisch ermitteln lassen, welchen Kontakt du über welche Nummer anrufst. Das versucht er dann so automatisch rauszufinden. Oder du kannst zum Beispiel die SIM-Karten jeweils geschäftlich oder privat benennen und das gleiche aber auch mit deinen verschiedenen Google-Konten machen. Also wenn du ein geschäftliches und ein privates Google-Konto hast, dann sagst du dem Handy, also dann registrierst du mehrere parallel, das geht ja, und dann sagst du dem Handy noch, welcher privat und geschäftlich ist und dann wird jeweils das geschäftliche Google-Konto der geschäftlichen SIM-Karte zugeordnet, sodass er dieses Telefonbuch dann generell immer mit dieser SIM-Karte
anruft. Also auch wenn die Leute anrufen, dann also
genau, dann siehst, sowieso, also das siehst du dann sowieso, das sagt dir immer,
hey, da kommt was. Wirklich voneinander abgeschottet, ja?
Naja, also es geht ja nicht um Datenabschottung. Ne? Ja, das hat jetzt nichts mit diesem NOC-System oder sowas zu tun, was Samsung hat, sondern es geht nur darum, welche Kontakte, wie kontaktiert werden, über welchen Mobilfunkvertrag.
Holger sucht wieder die Schwachstellen.
Ja. Ja. Ja, allein schon der Punkt, dass geschäftliche Konto dann ein Google-Konto sein muss, ist ja schon
wieder. Ja, es ist in großen Firmen wahrscheinlich eher unrealistisch, aber bestimmt bei irgendwie Freien oder sowas ist es wahrscheinlich eher schon.
Aber das ist ja auch eine Sonderheit von einem Moto G und jedes.
Genau, aber so genau, manche anders. Haben halt ein bisschen mehr Funktionen, manche ein bisschen weniger. Was bei allen geht, ist halt immer Anrufe, SMS und Daten jeweils einer Karte zuzuordnen, dauerhaft oder halt immer auf Nachfrage.
Und bei Windows Phone ist es so ähnlich?
Genau, bei Windows Phone funktioniert es ähnlich, genau. Da ist es halt noch, kommt alles noch mehr vom
System. Weiß man dann, ob das iPhone irgendwann auch mal Dual-SIM bekommt?
Niemals, würde ich sagen. Also genau, das ist ein Problem. Damit fängst du eigentlich auch an, dass es halt in Deutschland relativ wenig Geräte gibt im Gegensatz zum Ausland. Also wenn man irgendwo in Asien war oder sowas und da so in so einen Elektronikshop reingeguckt hat, die Geräte, die haben wirklich fast ausnahmslos alle Dual-SIM, auch weil das Providernetz da ein bisschen komplizierter ist und so als hier. Und in Deutschland gibt es halt relativ selten, beziehungsweise in den Provider-Shops sieht man halt diese Geräte gar nicht. Viele Geräte kommen immer noch über die Provider.
Ich meine, man ein Stück weit setzt man sich ja auch über den Provider hinweg, wenn man solche Tricks macht mit Daten über die SIM-Karte und so
weiter. Ich weiß ehrlich gesagt, wisst ihr, wie das ist mit Tarifen im Ausland? Ist dieses ganze All-Night-Flat-Gedöns, was es in Deutschland gibt, ist es da auch so oder sind die Tarife da anders?
Gibt es auch, soweit ich weiß, wobei die Preise meist ein kleines Stückchen
niedriger sind.
Also gerade im europäischen Ausland bezahlt man meist nicht so viel wie in Deutschland.
Also mein Taxifahrer war noch auf dem Mobile World Congress, der hat mich ausgelacht, als ich ihm irgendwie gesagt habe, dass ich irgendwie 30, 40 Euro im Monat für so All-Net-Flat und sonst was zahlen. Ja. So.
Also was ist da?
Der hat irgendwie 5 GB und All-Net-Flats. Also ich möchte jetzt nicht mehr, ich krieg's nicht mehr ganz so. Ja. Aber irgendwie war es halt die Hälfte
von
dem, in Barcelona. Der hat ja gemeint, der hat die Hälfte von dem gezahlt, was ich
zahle. Also es ist auch einfach ein ganzes Stück Preis.
Aber und Österreich ist auch viel günstiger.
Nochmal ganz kurz zum Thema zurückzukommen, halt in Deutschland ist halt der Grund, dass die Provider halt immer noch im Verkauf der Handys eine Marktmacht sind. Viele gehen halt über die Provider, kaufen das Handy immer noch darüber, obwohl es finanziell meistens überhaupt nicht mehr lohnt. Das ist man aber von früher gewohnt. Dementsprechend wollen die natürlich keine Dual-SIM-Geräte. Die wollen, dass ihre Verträge benutzt werden, allein und auch nur ein einziger.
Genau, wir müssen mal gucken in den Shops von den Providern. Da sind nämlich nicht so viele Dual-SIM.
Da sind gar keine.
Nee, nee, das haben
und,
wir
und die Hersteller haben natürlich ein Interesse daran, trotzdem in diese Shops reinzukommen oder produzieren in Deutschland zumindest oder verkaufen in Deutschland diese Dual-SIM-Geräte deswegen ungern, um sich da auch nicht unbeliebt zu machen. Und dementsprechend findet man meistens auch eher so exotische Hersteller. Dass Motorola und Microsoft jetzt hier ein Gerät haben, ist eher die Ausnahme. Also meistens sind es Oppo, Vico oder Huawei, die halt solche Geräte hier anbieten.
Du hast gesagt, das Lumia gibt es mit Dual-SIM oder ohne, ne?
Das gibt es in zwei Varianten, genau. Kostet auch nur ein bisschen mehr.
Ja, was ist denn der Aufpreis? Würde mich mal interessieren. Also einfach, was die dafür verlangen.
Aber es sind irgendwie 50 bis 80 Euro so. Aber wenn man, also es lohnt sich manchmal auch einfach schon mal ein Dual-SIM-Gerät zu kaufen, wenn es das Modell halt auch Dual-SIM gibt. Auch wenn man noch nicht so richtig weiß, was man damit machen will. Weil man es auch ganz normal betreiben kann mit einer Karte.
Verbraucht das mehr Strom?
Also nicht signifikant, wir haben zumindest nicht festgestellt in den Laufzeiten.
Aber ihr habt das schon mal so ein bisschen rumprobiert.
Ich habe es nicht im Labor getestet, aber rumprobiert
ja. Ah ja, okay, weil das Ding ist ja, dass angeblich ja gerade wenn man durch die Gegend fährt, wenn das Handy immer versucht, sich einzubuchen, also dass das halt viel Strom kostet, wenn es das mit zwei SIM-Karten macht.
Ist auch, also das Problem ist auch bei solchen Laufzeittests, ist es schwer reproduzierbar, weil man immer allein schon das Wetter oder so beeinflusst den Empfang halt. Und oder wo das Handy liegt etc. Deswegen sind wir immer sehr vorsichtig mit solchen festen Angaben da in dem Fall. Aber es ist
man nicht spürt das jetzt nicht extrem.
Nein, genau.
Oder so.
Genau, ja. Also wie gesagt, wenn man es nicht kennt, es gibt viele Ideen dafür. Da hat mein Kollege Urs Mansmann hat auch einen Artikel drüber geschrieben, einfach nur um zu zeigen, was man damit überhaupt machen kann. Auch ein Beispiel ist auch, wenn man schlechten Empfang irgendwo hat, wenn man irgendwo in einer ländlichen Gegend wohnt, aber dann wiederum in die Stadt rüberfährt zum Arbeiten oder sowas, da zwei verschiedene Netze zu kombinieren, dass man halt einfach besser zu erreichen ist. Gibt eine ganze Menge Ideen und mittlerweile gibt es halt auch, wie man hier sieht, halt recht attraktive Geräte, fast in jeder Preisklasse. Eine Möglichkeit ist noch, die haben wir auch noch im Artikel beschrieben, ein Gerät zu importieren. Also es gibt im Ausland gibt es auch die Spitzengeräte, dieses Galaxy S7, HTC, 10 und so weiter, die gibt es alle mit Dual-SIM im Ausland. Ach. Muss man so ein paar Sachen beachten, wenn man sich die kaufen möchte, wo man sie kauft, ob man sie selbst importiert etc. Gibt es auch nochmal einen Infokasten im Artikel. Lohnt sich manchmal, aber muss man halt schon wissen, was man da tut.
Muss auch ein bisschen wahrscheinlich auf die Frequenzbänder und so achten.
Genau, also was, genau. Das steht doch alles drin. Bei manchen ist es problematisch, bei manchen ist es total easy.
Aber wenn ich Probleme mit dem Empfang habe, ich kann nicht dann, ich muss aber einstellen, dass die Daten zum Beispiel nur über eine SIM-Karte kommen. Ich kann jetzt nicht sagen, nimm die Karte, die gerade den besten, oder nimm das Netz, was gerade den besten
Empfang hat. Also so eine Einstellung habe ich noch nicht gefunden.
Ah ja, okay.
Ja, ich weiß, ne, wir haben ja über Tasker und sowas geredet, wie man bei Android-Geräten mit so Programmen irgendwie so ortsbasiert oder so Sachen verändert. Da müssen wir mal gucken, ob das geht.
Aber
das ist
eine coole Artikel-Idee. Kann Tasker sozusagen,
ja, das ist die Frage.
Kann man dem das zuführen, also den Empfangsbalken?
Also was auf alle Fälle auslesbar ist die Empfangsstärke, also die Dezibel. Da gibt es halt auch Apps, die das einfach anzeigen in Dezibel.
Ja, dann wird man das Tasker dann irgendwie
übergeben
können.
Dann würde ich die Vermutung haben, dass der
das
vielleicht auch auslesen kann.
Ja, das ist ein CT-Artikel,
würde ich sagen. Das ist cool, vor allem wenn du dann irgendwie das T-Mobile und Vodafone-Netz oder so kombinierst, dann bist du, glaube ich, ganz...
Bist gut dabei,
ja. Habt ihr ja auch, und vielleicht haben unsere Zuschauer oder Zuhörer ja auch irgendwie Erfahrungen damit schon gemacht, kann ja sein. Also das würde uns auf jeden Fall interessieren.
Dann immer an Jan Kino, weil in der übernächsten Ausgabe lest ihr von Jan Kino.
Den Artikel über Tasker mit...
Gerade eingetragen worden, der
Artikel. Nein, aber spannend. Also das ist ja eigentlich auch nochmal eine interessante Idee und zeigt auch, dass man eben mit so zwei SIM-Karten so ein bisschen ein paar mehr Optionen hat und ein paar Probleme lösen kann, die mit den anderen Geräten halt nicht gehen.
Es geht immer um Komfort oder Kostenersparnis eigentlich.
Okay, das klingt jetzt sehr nützlich, dann kommen wir zu was total Unnützes, nämlich Spielen.
Das ist mein Thema,
Unnützes
ist immer, finde ich immer gut.
Kino, du bist ja auch einer unserer Raspi, weiß nicht, Fanboys, Freunde, Bastler, Spieler.
Ich finde das Ding nur ganz cool. Ja.
Coolfinder.
Ja, genau.
Und du hast einen Artikel betreut, ich glaube von einem Autoren von uns, der sich einfach mal angeguckt hat, was für Spiele kann man damit spielen, aber vor allem, welche alten Konsolen kriegt man damit so ein bisschen an den Start und kann quasi den Raspi so als Konsolenersatz
benutzen. Genau, also unser Autor Mike Schmidt hat das gemacht und Ja, also ich habe die Idee sowieso auch schon länger mal so im Hinterkopf gehabt, weil der Raspberry Pi, der kostet halt überhaupt gar nicht viel Geld. Also das Ding kostet im Moment mit Platine, Gehäuse, Netzteil, SD-Karte maximal 60 Euro. Ne? Also das ist ja nicht wirklich viel. Und du hast also die Möglichkeit darauf, wie soll ich sagen, die ultimative Heimcomputer/Konsole zu tun. Wenn die SD-Karte groß genug ist, dann kannst du da theoretisch jedes einzelne Spiel, was zwischen 1979 und 2000 rausgekommen ist, für jedwede Konsole oder Heimcomputer kannst du da aufspielen. Also Millionen von Spielen. Und das ist halt einfach, finde ich einfach total faszinierend, so einen kleinen Kasten zu haben, den man irgendwo anschließen kann und du kannst alles damit tun, was du willst.
Aber warum gibt es denn da jegliche Konsole? Du musst dich ja erstmal irgendwie draufkriegen und das musst du es gerade nochmal erklären.
Ja, also natürlich sind die meisten Emulatoren, die es so gibt, die gibt es ja alle schon auch seit Jahrzehnten oder so. Mhm. Die sind meistens Open Source, das heißt, du kannst sie dann einfach portieren auf dem Raspi. Also Raspi ist ja jetzt ist halt ein Linux auf ARM-Basis. Aber das Tolle daran ist, und deswegen haben wir den Artikel gemacht, dass es da halt da gibt es schon was Fertiges. Das heißt okay. RetroPie. Und dann holst du dir einfach nur dieses Image, packst es auf eine SD-Karte drauf und da ist alles vorinstalliert und das ist alles super schön designt. Warte mal, man sieht auch das Menü irgendwo hier auf Seite 125 unten. Das heißt, man muss dann nicht irgendwie mit
der... Hast du gerade einen Link in das Heft gemacht?
Ja, ich habe gerade einen Link
in das Heft. Schaut in ja, CT... Ja. 1216, Seite 125.
Das war die Uhr.
Genau, das war die Uhr. Nein, das ist so ein
langer Artikel. Genau, aber hier sieht man es schön, da sieht man auch gleich ScumVM, das kennen ja auch
viele. Genau, ScumVM ist das Ding, das die alten LucasArts und Lucasfilm Adventures emuliert. Und da ist halt, obwohl es ein Linux ist und Linux oft mit, oh, das ist ja frickelig, assoziiert wird, das funktioniert alles komplett ohne Kommandozeile und man hat ein schönes Menü und man kann da alle möglichen Controller anschließen. Also es gibt auch so Projekte, die dann alte Super Nintendo Controller da anschließen und solche Geschichten. Und das macht einfach total Spaß.
Also es gibt einfach auch es gibt Emulatoren für fast jede Konsole, die sind oft aus der Community.
Für jede.
Also das heißt, ich habe irgendwie ein Amiga oder so, der ist komplett in Software quasi emuliert. Das gibt's als Stück Software, das lade ich auf meinen
Brauchst du nicht, weil das ist im RetroPie alles schon
Raspi, drin. Aber es ist sogar noch besser, im RetroPie sind die einfach alle schon drin, Richtig. Die ordentlich funktionieren. Und dann lade ich es einfach drauf und dann startet er und dann habe ich eigentlich, dann ist es wie wenn ich...
Wie gesagt, den Emulator musst du da nicht draufladen, sondern was du draufladen musst, sind die ROMs.
Ja. Also die Spiele.
Die Spiele, das sind halt Images, also das sind halt... bitgenaue Abbilder von Disketten, Cartridges, Kassetten oft auch.
CDs. Gibt
auch Tape-Images. CDs auch, aber man muss halt sagen, dass natürlich das alles nur so bis zur PlayStation 2 geht. Also alles, was danach ist.
Klar, dafür brauchst du auch mehr Leistung.
Also man rechnet so, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, man rechnet so über den Daumen, dass man für eine Emulation ungefähr die dreifache Rechenpower braucht, weil viele Konsolen und viele Computer, der Amiga zum Beispiel, die hatten halt Spezialchips, die was Bestimmtes gemacht haben und wenn du die halt einfach auf Software emulierst, brauchst du halt mehr Power. Und deswegen, so ein kleiner Raspi kann halt keine PlayStation 3 emulieren oder so. Das geht einfach nicht.
Wo bekomme ich denn die ROMs her?
Da fängt es dann an, problematisch zu werden. Also da gibt es natürlich so dunkle Ecken im Netz, wo man das alles runterladen kann. Aber das wollen wir natürlich nicht, weil das ist ja illegal.
Vielleicht einen Schritt zurück. Die Spiele, auch wenn die ganz alt sind und so, haben natürlich trotzdem einen Hersteller.
Genau.
Und der hat natürlich trotzdem die Rechte an diesen Spielen oder einen Entwickler.
Das ist nicht oder immer. Meistens. Also ganz oft ist es ja auch so, dass die C64-Spiele von so kleinen Frickelbuden zum Beispiel gemacht worden sind, die längst nicht mehr existieren und wo man auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wer der Rechteinhaber ist. Das nennt sich dann Abandonware, wo man dann sagt, okay, da gibt es keine Rechteinhaber mehr. Deswegen gehen wir so halb davon aus, dass das wohl okay ist. Bloß es kann natürlich sein, dass der dann doch nochmal auftaucht, der Rechteinhaber, und die Rechte dann an Electronic Arts oder so weiter verkauft. Deswegen ist das so eine Grauzone. Aber was man auf jeden Fall machen kann, es gibt zum Beispiel Viele dieser Konsolen und Heimcomputer brauchen auch noch BIOS. Das heißt, die haben ja, das ist ja auch urheberrechtlich geschützt, also das BIOS. Und zum Beispiel bei der Amiga-Emulation ist immer ein bisschen schwierig gewesen, diese Kickstarter hießen die, diese BIOS zu kriegen, und die kann man legal kriegen, zum Beispiel im Android Play Store kriegt man das für 99 Cent. Das heißt, Amiga Forever, glaube ich. Das ist so eine italienische Firma, die verkauft einem dann einfach nur das BIOS. Und es gibt auch viele legale Spielesammlungen, die man halt für kleines Geld bekommen kann, für unterschiedliche Systeme. Und dann bekommt man oft auch, also meistens soll das natürlich ganz einfach zu bedienen sein. Das heißt, die Hersteller, was weiß ich, Atari oder Sega oder so, die tun dann da schon, also man merkt gar nicht, dass es eine Emulation ist, sondern man lädt das runter auf Steam und spielt dann die Spiele, aber in Wirklichkeit ist dann Emulator. Und wenn man dann auf die Festplatte guckt, dann sieht man, dass da auch die ROM-Dateien irgendwo liegen. Und die kann man dann natürlich auf dem Raspi benutzen, weil man sie ja dann legal gekauft hat.
Ah ja. Mhm. Okay. Und dann, wobei man auch nicht immer hundertprozentig, glaube ich, weiß, wer die im Store verkauft, ob das dann wirklich.
Richtig.
Also das ist schon sehr kompliziert. Was ist denn, wenn ich die Spiele mir alle damals gekauft habe und noch zu Hause rumliegen kann? Hilft mir das irgendwie oder muss ich dann trotzdem aufpassen?
Also vielleicht kann Heuer mir da ja helfen, als rechtlich, also ich bin juristisch da
überhaupt nicht. Ich bin auch kein Jurist.
Okay. Nein, aber du bist da auf jeden Fall bewanderter als ich. Also es ist so, dass du, also wenn die, nicht, dass ich da jetzt was Falsches sage, aber du kannst natürlich, also was es geht natürlich, du kannst halt eine Amiga-Diskette nehmen oder ein altes Cartridge und kannst dir irgendwas bauen, dass du da davon selber ROMs
natürlich sehr kompliziert.
Also vielleicht ist es viel einfacher abzukürzen, die Frage, weil also so eine Cartridge aus dem NES oder sowas halt irgendwie auf eine Festplatte zu bringen, ist halt schon saukompliziert.
Auf jeden Fall.
Und entweder musst du dir irgendwas spezielle Hardware bestellen oder was basteln und dich echt lange mit beschäftigen. Also für die meisten dürfte es, glaube ich, keine Lösung sein.
Also
dementsprechend auch kein juristisches Problem.
Also hier im Artikel steht, dass Hersteller von Videospielkonsolen, Videospielen sehen, solche Techniken, um von Cartridges Images zu machen, die sehen, gerade wenn da Kopierschutzmechanismen umgangen werden, die sehen das grundsätzlich als illegal an. Okay. Ist alles so ein bisschen problematisch.
Also das Problem ist, dann fassen wir das auch nochmal zusammen, ich glaube, wir können das rechtlich hier auch nicht komplett erörtern, es ist eine rechtliche Problemzone, die ja auch jeder schon hat, die ja, wenn er auf dem Rechner irgendwie alte Spiele spielen will,
genau.
Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeiten und dann muss man halt gucken, wo man Spiele herbekommt. Es gibt einige, gibt es durchaus legale Wege, das zu bekommen. Das sollte man einfach auch mal bei dem Hersteller auf der Webseite gucken.
Ja, also Faktor 5, die Turrican gemacht haben, was ja eine sehr, sehr coole Spiele für C64 Amiga sind, haben wir hier auch einen Screenshot Turrican, davon.
Ja, hier rechts.
Genau. Die haben die Amiga-Images, ich glaube C64, weiß ich nicht, aber die haben das auf jeden Fall frei runterladbar auch auf ihrer Webseite. Die sagen aber, ihr dürft das nur runterladen, wenn ihr das Original besitzt. Und ich meine, okay, wenn man das jetzt, dann kannst du natürlich bei
eBay... Man muss es aber nicht nachweisen.
Nee, musst du nicht.
Ich glaube, es gibt genügend Spiele, wo man auch irgendwie das legal hinbekommt. Und wie gesagt, man hat zu Hause vielleicht eh noch die Plattform und alles. Und der Artikel, der steht ja ganz viel darüber auch drin. Ich würde dann sagen, sonst muss man mal reingucken. Aber das Problem ist natürlich schon, es gibt ganz oft so Grauzonen und man muss auf jeden Fall aufpassen, wenn man im Internet so eine schöne Sammlung von 1000 Spielen sieht oder so, dann kann man sich nicht sicher sein, dass man jetzt gerade was nicht ganz Legales macht.
Man muss sich da überlegen, was man mit seinem Gewissen vereinbaren kann.
Ja, vielleicht kann man es auch so sagen. Was ich auch nochmal spannend finde, ist, mit dem Raspi, also so Emulatoren gibt es ja auch kannst du ja auch einfach für einen PC oder so dir holen, für einen ganz normalen. Was ich daran so spannend finde, ist, wenn ich dran denke, wie ihr damals den Flipper auch gebastelt habt oder der Kollege Peter Siering, der auch, glaube ich, so ein Pac-Man oder auch so ein Spiele, wie sagt man das, Spielhöllenautomaten oder so, das kann man mit dem Raspi dann ja ganz einfach auch machen. Also man kann das ja super benutzen, also die eine Möglichkeit ist im Spielzimmer vom Kind irgendwie hinten an Display, brauchst du das Ding nur hinmachen, dann hat er halt so eine Spielkonsole. Aber das andere ist, du kannst ja wirklich nochmal so ein Ding nachbauen und kannst dann aber 100 Spiele drauf spielen.
Sehr guter Punkt, weil ich wollte mir auch immer mal so einen alten Arcade-Automaten mir kaufen, um da zu spielen. Da habe ich gedacht, da muss ich jetzt einen richtigen PC reinbauen. Das ist ja eigentlich Perlen vor die Säue, dass du für so ein Benutzungsgerät sozusagen kompletten PC einbaust, während ich meinen PC ja eigentlich für alles benutzen kann. Das fand ich ein bisschen krass, aber so ein Ding für ja, sagen wir 50 Euro, du brauchst ja dann eigentlich auch gar kein Gehäuse dafür. Und das machen auch, ich habe auf der CES so Hersteller gesehen, die so, ja, die so Retro-Spielerautomaten nachgebaute verkauft haben und die haben alle Raspis benutzt dafür. Ne? Ja, ja, also das ist ziemlich klassisch, gerade eben, weil es auch dieses schöne Menü gibt. Und was geht, was ich auch richtig cool finde, du kannst das Ding natürlich einfach in einen Gameboy einbauen. Du nimmst
das habe ich schon mal gesehen, ja.
Genau. Sehr cool. Nimmst ein altes Gameboy-Gehäuse, okay, musst dir ein neues Farbdisplay kaufen, die sind aber auch nicht so teuer. Das passt ja von der Größe optimal. Und dann hast du halt so einen Kasten, wo irgendwie 2 Millionen Spiele drin sind.
Oder eine Neo Geo oder so.
Ja, aber also das ist halt cool, wenn das Display da direkt.
Also den Kindern kann ich damit leider nicht kommen, da muss ich euch enttäuschen. Also
die wollen FIFA spielen. Oder? Ja,
also ich habe neulich habe ich so 10-Jährige gesehen, die hatten, oder nee, 10 waren die nicht, aber die waren auf jeden Fall sehr jung. Und der eine hatte ein T-Shirt an, wo das Design des ersten Mario-Spiels auf NES drauf gewesen
ist. Ja, also von seinem Vater
ja, muss er jetzt anziehen. Nee, das sah ganz neu aus. Und ich hatte das Gefühl, also ich glaube, dass das bei so Nerd-Kids, glaube ich, auch irgendwie so ein Kultding ist. Also so Cineasten gucken sich auch Filme aus.
Bevor wir uns jetzt noch peinlicher machen hier.
Nein, vielleicht, ich gebe die Frage einfach mal ins Publikum.
Ja, genau.
Für unsere Zuschauer und Zuhörer unter 15, findet ihr so alte Spiele überhaupt noch cool? Für unsere Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauerinnen, die schon Kinder haben, was sagen da eure Kinder dazu? Ja, vielleicht, also für uns ist es aber auf jeden Fall verdammt cool, weil wir sind mit diesen Konsolen aufgewachsen und das einfach, ich stelle mir auch vor, bau das doch mal bei uns im Büro, wir haben so eine Cafete, bau das mal da hinter ein Display, ja, dann können die Kollegen und Kolleginnen in der Mittagspause drum spielen.
Man muss auch sagen, ne, da sind einfach manche Spiele dabei, die nicht von der Grafik oder so leben, sondern einfach von dieser zeitlosen Spielmechanik,
ja,
die einfach
Bubble total genial Bobble
ist.
Zum Beispiel.
Ja, genau. Ja. Und wie das jetzt aussieht oder klingt oder so, ist scheißegal.
Mhm. Da kann ich übrigens auch den Podcast Stay Forever empfehlen. Fällt mir gerade ein. Die haben nämlich einen Podcast über Bubble Bobble gemacht und haben da irgendwie, ich weiß nicht, 1,5 Stunden oder so über dieses Spiel, was dann, immer nur aus einem...
Dann empfehle ich den Angry Video Game Nerd. Der guckt sich nämlich auch ganz viele Retro-Spiele an, auch sehr schön.
Ah ja, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Und Turrican, über das wir gesprochen haben, gibt es glaube ich auch demnächst bei Stay Forever.
Okay. Gut, dann sind wir für heute fertig. Zum Abschluss zeige ich euch noch mal kurz uns, Holger und mich, beim Wandern auf Kreta, mit, wo wir unser WLAN hatten.
Jetzt zeigt er jetzt seine Urlaubsfoto.
Das machst du jetzt.
Ah, Johannes hat schon abgeschaltet. Ah, da hast du aber
danke,
Glück
gehabt. Johannes.
Nee, ich sehe das ja hier, das hat er da echt vorbereitet.
Was zeigt denn der da
vom Foto? Ja, halt
nein,
das
mal ach komm.
Zeig mir da ein Foto. Ach du Scheiße. Das war nicht abgesprochen. Das war nicht abgesprochen.
Aber Holger und ich beim Wandern, da hatten wir übrigens kein WLAN, weil wir mittendrin in der Pampa waren.
Das zeig einfach, doch alle Fotos.
Das hier, das ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Sofort zu meinem Anwalt. Kannst du von ausgehen.
Hier noch am Strand.
Ja. Warst du der Fotograf oder ich? Ich glaube, ich
war auch die Sauffotos noch?
Nein, wir haben gewandert. Wir waren total angestrengt. Und wir haben ganz viel gesurft im WLAN in den Hotels.
Oh, da wäre ich jetzt
so, auch gerne. So, Schluss jetzt für heute. Ich würde sagen, den Rest lest ihr in die CT. Unsere
und wo kriegen die Leute die Urlaubsfotos?
Ja, die kriegen nur ihr. Die zeigen wir euch gleich in einer zweistündigen Dia-Show. Und bis dahin würde ich sagen, bis nächste Woche, da gibt es auch eine neue CT. Kauft die CT mit der Desinfekt.
Das ist die beliebteste CT des Jahres. Also Desinfekt.
Ja, genau. Kauft euch diese CT. Ihr kriegt nicht nur die Artikel, über die ihr gerade gesprochen haben, sondern auch
So viel mehr.
Desinfekt zur Datenrettung und.
Genau, was macht man damit?
Falls der Rechner zerschossen
ist. Schiebt man einfach einen Rechner
rein und
dann laufen da wie viel? 4 Virenscanner.
Bis zu 4 Virenscanner.
Ja.
Gut, Schluss jetzt für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche oder wie auch immer und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ciao.